24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Dr. Hans-Joachim Hoff ist zu Gast im Podcast 24/7. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Herr Dr. Hoff, Sie sind leitender Oberarzt der Neurochirurgie.
Ja.
Das ist so richtig die Bezeichnung. Wenn Sie eine Minute Zeit hätten, eine Laudatio auf die Neurochirurgie zu halten, was würde ich hören?
Grundsätzlich auf die Neurochirurgie ist das was, was mich mein Studium schon fasziniert hat und was mich hier über viele Jahre hin fasziniert hat und von meinen chefärztlichen und akademischen Lehrern zu lernen, immer was Neues zu sehen, aber auch die Aspekte zu lernen, wie Menschen mit neurochirurgischen Krankheiten umgehen, was man tun kann, dass man tatsächlich Menschen helfen kann durch Chirurgie. Das hat mich immer fasziniert. Als leitender Oberarzt ist eine meiner Hauptaufgaben natürlich auch organisatorisches. Das ist nicht immer nur so richtig spannend, aber hilft auch letztlich den Patienten, wenn es einigermaßen reibungslos läuft, ohne viele Fragen und so. Und das habe ich versucht, über die Jahre hin irgendwie so ein bisschen im Blick zu behalten.
Wenn Sie mich da noch mal ein bisschen konkreter mitnehmen als Laien, der ich mir was unter Neurologie vorstellen kann, unter Chirurgie. Aber was sind denn so die klassischen Krankheiten, mit denen Sie zu tun haben?
Ja, es ist so, dass wir Hirntumoren behandeln. Im Wesentlichen tatsächlich behandeln, operieren, entfernen. Patienten auch in einen großen Teil der Patienten heilen können. Ein großer Teil von Patienten ohne schwere Ausfälle oder sonst irgendwas auch eine Lebenszeit geben können. Auch Zeit mit ihrer Krankheit sich auseinanderzusetzen, aber eben ihnen auch zu helfen, Zeit zu gewinnen. Mhm. Es ist nicht immer so, dass man Erfolg hat, dass man nicht immer heilen kann bei solchen Sachen, aber man kann den Patienten schon helfen.
Aber
es ist tatsächlich so, dass die Chirurgie nicht sehr weh tut, muss man sagen. Also es ist nicht schmerzhaft und wenn man den schmalen Grat gehen kann zwischen möglichst radikalem Operieren und erhaltener Funktion, dann ist das für die Patienten auch etwas, was man ganz schnell überwindet. Ja, man denkt, so ein Hirntumor ist so eine Sache, die sehr schwerwiegend ist. Das ist es vielleicht, aber man kann auch unter Umständen 5 Tage später nach Hause gehen.
Also das finde ich einen wichtigen Punkt, weil ich denke ja oder ich kann mir vorstellen, die Diagnose Hirntumor ist ja erstmal für jeden eigentlich eine katastrophale Diagnose. Da denkt ja jeder, okay, jetzt ist mein Leben vorbei, oder? Erleben Sie das?
Nee, das ist ganz richtig. Da sind ganz starke, ganz viele Ängste, wo man ganz viel tun kann, indem man professionell Fragen beantwortet, den Patienten die Angst nimmt, diese Angst, die nicht so richtig begründet ist. Es gibt Patienten, die zum Beispiel sagen, alles, was am Kopf ist, ist ganz furchtbar für mich. Das kann ich mir nicht vorstellen, das will ich mir nicht vorstellen. Das macht große Angst bei mir. Und da kann man die Ängste im Vorfeld nehmen. Da kann man durch Professionalität sagen, ja, das machen wir jeden Tag und das kriegen wir schon hin. Und Vertrauen eben auch erzeugen dann dabei. Das ist auch ganz wichtig, finde ich.
Also ist ja auch, also sowieso ist ärztliche Tätigkeit oder Tätigkeit im Gesundheitswesen immer ein unglaublich verantwortungsvoller Job, aber das ist ja da nochmal, gerade in diesem Gesamtsystem, die Menschen mitzunehmen, da abzuholen in ihren Ängsten. Und es bleibt ja doch irgendwie eine Riesen-OP
am Kopf. Das bleibt es, auch mit schwerwiegenden Risiken.
Saugefährlich, oder?
Ja, je nachdem. Gefährlich ist so ein Oberbegriff, aber natürlich hat jeder Angst vor Pflegebedürftigkeit zum Beispiel. Viele Patienten haben gar nicht so viel Angst vor Tod, wenn die so gefasst sind in sich. Aber so diese Pflegebedürftigkeit und dieses Unwägbare, das erzeugt irrsinnige Ängste bei dem Patienten. Das muss man wahrnehmen, das muss man versuchen, wenigstens soweit es geht aufzulösen oder zu relativieren vielleicht, diese Ängste zumindest. Aber es bleibt natürlich eine Operation, die sehr weitreichende Folgen haben kann.
Ja, also das glaube ich auch, das ist ja der Teil, wo diese Frage, wie wache ich daraus wieder auf, wozu bin ich fähig, was kann ich noch, wie ist meine Autonomie begrenzt. Würden Sie das aus chirurgischer Sicht oder aus ärztlicher Sicht, ist das ein Handwerk oder ist das schon fast eine Kunst? Weil ich stelle mir das auch aus operativer Sicht unglaublich diffizil vor, was Sie da machen. Das ist ja ins Gehirn der Menschen zu gehen. Ich meine, Sie merken schon, ich bin absoluter Laie. Ich weiß nicht, ob Sie da die Schädeldecke aufschneiden oder ob das heute invasiv geschieht oder gab es da über die Jahre auch eine Entwicklung, kann ich mir auch vorstellen.
Ja. Die Entwicklung sagen wir mal so, die eigentliche Tätigkeit ist ein Handwerk irgendwo, ja. Aber steckt ganz viel dahinter, steckt ganz viel in der OP-Indikation, also in der Überlegung, wie weit will ich gehen, wie weit kann ich gehen, wo erwarte ich die Probleme, wenn ich im Gehirn oder am Gehirn operiere, was sind die Schwierigkeiten, wo ist Gefährdungspotenzial eben da, wo kann Pflegebedürftigkeit entstehen, wo können Ausfälle entstehen, die dann bleibend sind auch. Das ist was, was nicht unbedingt heilt, wie bei in anderen Fachbereichen, vielleicht in anderen Fächern, wo man dann sagt, naja, muss nur Geduld haben, das wird schon wieder und so. Das ist nicht immer so in der Neurochirurgie. Und diese Gratwanderung zwischen möglichst viel machen, aber auf der anderen Seite keine Schäden erzeugen, das ist die Kunst. Da ist eine Kunst. Das ist kein Handwerk. Das ist eine Kunst, die wissenschaftlich begründet ist, die viel Planung braucht, wo sich in den letzten Jahren auch ganz viele Hilfsmittel ergeben haben. Zum Beispiel, wie ich angefangen habe, gab es im Wesentlichen nur CT-Untersuchungen. Jetzt hat man Kernspinnen und man kann Navigationssysteme benutzen. Man kann in einer gewissen Weise Robotik auch benutzen. Das ist ja ganz modern jetzt im Moment. Aber
machen Sie das schon bei sich? Robotik oder machen Sie alles noch?
Ja, wir machen ja Biopsien mit einem Roboter, Aber die Planung macht natürlich der Arzt. Das macht nicht der Roboter. Also es ist nicht so ein selbstständig operierendes Gerät, wo man dann sagt, jetzt mach du mal und ich gehe mal einen Kaffee trinken oder so. Und das bringt viel Sicherheit für die Patienten. Ja. Diese zusätzlichen technischen Dinge. Aber man muss die auch anwenden, muss das lernen, die anzuwenden. Und man muss eben dann sehen, dass man die trotzdem die Balance mit dem Blick auf die Funktion und sowas hat. Es gibt zum Beispiel Patienten, Sie haben das vorhin angedeutet, so sind sie noch selbstbestimmt danach, sind sie noch sie selbst. Das sind ganz große Ängste, die vielleicht viel größer sind als eine leichte Beinlähmung oder so zum Beispiel. Und das Gewichten und das Abwägen und dem Patienten erklären, dass da eigentlich die Beinlähmung passieren kann, aber dass das nicht mit seiner Selbstbestimmung was unbedingt machen muss. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, die man auch besprechen kann, was die Patienten dann auch verstehen können, wo die sich auch drauf einlassen können. Viel schlechter zum Beispiel auf irgendwelche Dinge, die jetzt dann an die Selbstbestimmung gehen oder an die intellektuellen Fähigkeiten zum Beispiel.
Gibt es Diagnosen und Bilder, die Sie sehen, wo Sie sagen, tut uns leid, da wagen wir uns nicht ran, das sieht uns schon so kompliziert aus, das wird nichts, der Outcome wird zu kompliziert?
Zu kompliziert nicht unbedingt, man kann schon alles Mögliche machen, aber es ist tatsächlich so, dass das ja Neurochirurgen auch vorgeworfen wird, dass sie Nein sagen bei chirurgischen Eingriffen. Und das tun wir auch bei manchen. Ja, wir sagen dann, nein, ist in keinem Verhältnis zu dem Risiko der Operation, ist der Nutzen der Operation. Mhm. Ja, gerade wenn man einen bösartigen Tumor operiert, den man nicht vollständig entfernen kann, dann ist der Nutzen klein ist und das Risiko groß.
Stelle ich mir auch hart vor, das auszusprechen, weil es für die Patienten ja auch so unglaublich schwierig ist, weil ich glaube, es ist ja genau der Teil zu sagen, man will jeden Strohhalm mitnehmen und sagen, also dann das dem Glauben zu schenken, naja, wenn sie es sagen, sie werden schon wissen, was sie tun, aber das auch durchzuhalten.
Ja. Aber es ist genauso schwer auch zu sagen, dass man was nicht macht. Ja. Genau. Weil wir auch tatsächlich als Neurochirurgen sozusagen die Letzten sind, die dann gefragt werden dazu. Ja, das heißt ganz oft so, dass man da so ein bisschen drumherum redet in der Radiologie oder in anderen Bereichen, dass man sagt, ja, das ist das und das. Und dann sagt er, und was bedeutet das? Ja, dann gehen Sie mal zum Neurologen oder zum Neurochirurgen, der sagt Ihnen dann, was das bedeutet. Es liegt einfach daran, dass man das Funktionelle auf Bildern nicht sieht. Die Funktion sieht man nicht auf Bildern, die kann man nur vermuten. Mhm. Und da braucht man ein bisschen Erfahrung auch, was passiert, wenn man dieses und jenes tut operativ. Ja. Was dann funktionell dabei rauskommt. Das ist ja eigentlich, was die Patienten wissen wollen.
Mhm. Mich würde mal interessieren, wie Sie eigentlich zum Neurochirurgen geworden sind. Ist das ein alter Kindheitstraum, der sich erfüllt
hat? Nein, Kindheitstraum in dem Sinne nicht. Das hat sich in meiner Schulzeit, hat sich ein sehr ausgeprägtes Interesse zu Naturwissenschaften entwickelt, wie das ja bei vielen ist. Mhm. So in der Schule findet man Biologieklasse und Chemie und Physik, naja, geht so vielleicht nicht unbedingt und Mathematik nimmt man so mit und so auch nicht so, aber so Biologie hat so viele Aspekte, ist ganz spannend und so. Und ich war immer jemand, der gesagt hat, ja, aber es muss auch was dabei rauskommen. Also ich muss irgendwas tun damit. Und das hat mich dann eigentlich schon in der Oberstufe schon überzeugt, eigentlich, dass ich Medizin studieren soll und will und muss. Das war nicht ganz einfach, weil mein Schnitt war jetzt nicht so toll und es war viel Konkurrenz da in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. So viele Studenten, viele Leute, die Medizin studieren wollten. Und dann hat sich im Laufe meines Studiums, da macht man ja so Formulaturen, habe ich ganz breit mich aufgestellt. Ich bin zu Kinderärzten gegangen, ich bin zu Gefäßchirurgen gegangen, ich bin zu Allgemeinchirurgen gegangen, ich bin zu Internisten gegangen, ich bin zu Kardiologen gegangen und habe dann irgendwie gedacht, naja, es muss irgendwie so ein kleines chirurgisches Fach sein, und da hat sich zufällig dann an meiner Universität in Marburg ergeben, dass ich dann ein Doktorandenseminar aufsuchen konnte. Das war abends um 6:30 ging das los, deswegen war das nicht so irrsinnig beliebt. Und da waren dann nur 5 oder 6 Leute und so. Und der Chef hat dann da selber vermittelt, wie toll Neurochirurgie ist. Mhm. Und da hat das mit angefangen. Da habe ich das sozusagen vor etwa 40 Jahren habe ich damit angefangen.
Da kommen wir schon in die Spur. Das heißt, wir kriegen jetzt schon mit, Sie sind schon ein paar Tage im Klinikgeschäft und im ärztlichen Geschäft. Wie sind Sie denn da von da aus nach Bethel gekommen?
Eigentlich Zufall, muss man sagen. Es gab nicht viele Stellen. Ich habe 8 oder 9 Bewerbungen auf eine Assistenzarztstelle schreiben müssen. Mhm. Ich habe eine als Unfallchirurg in Mönchengladbach hätte ich kriegen können und eine neurochirurgische hier in Bethel. Und das war dann für mich natürlich klar, weil ich hatte ja Neurochirurgie gemacht und ich fand das schon sehr spannend. Und die Universitätsklinik Marburg war damals im Vergleich sehr viel kleiner als das hier, muss man sagen. Und das hat mich, wie ich hier angefangen habe, dann sofort fasziniert. Also die Neurochirurgie. Ein junger Chef, dynamisch, der war 2 Jahre gerade da. Mhm. Den habe ich dann für 20 Jahre, glaube ich, ungefähr, als AIP, als Assistenzarzt und als Oberarzt sehen und von ihm lernen können. Das war schon gut. Das hat mich auch immer abgehalten, irgendwo anders hinzugehen.
Das heißt, Sie sind jetzt ja schon über 35 Jahre in Bethel. Das ist eine enorm lange Zeit, wo Sie ja auch schon viel Klinikgeschichte mitbekommen haben.
Ja.
Und ich nehme an, ja, sich in Ihrem Fach auch eine Menge entwickelt hat, oder?
Ja.
Oder kann man das nicht so?
Ja, sind viele technische Dinge, die sich entwickelt haben, aber so die Basis ist im Prinzip immer noch da, ist immer noch die gleiche. Es ist immer das, worüber wir gerade gesprochen haben. Patienten mit vielen Ängsten, mit Diagnosen, die sehr stark beängstigend sind, mit der Option, denen auch helfen zu können, wo Medikamente nicht mehr helfen und wo Strahlen auch nicht mehr so gut helfen. Da hat sich eigentlich nichts geändert. Was sich geändert hat eigentlich in der gesamten Entwicklung, ist, dass es für Patienten sicherer geworden ist.
Ah ja.
Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt eigentlich, dass man in der Anfangszeit der Neurochirurgie war das äußerst experimentell und den Patienten ist es typischerweise nicht sehr gut gegangen nach den Eingriffen und das ist immer besser geworden. Es ist immer sicherer geworden für die Patienten. Man kann immer härter an diese Grenze rangehen, die man nicht überschreiten muss und darf.
Ja, und jetzt aus Ihrer Erzählung wird ja schon klar, Sie sind jetzt kein gebürtiger Ostwestfaler offenbar. Sie sind
wohl nicht so ganz.
Nicht so ganz. Wo sind Sie aufgewachsen?
Mein Vater stammt aus dem Münsterland. Ja, der ist in Münster aufgewachsen als Kind und meine Mutter ist aus Leipzig.
Ah ja.
Und die haben sich kurz dann in den 50er Jahren irgendwie kennengelernt und ich bin als Kind in Hiltrup aufgewachsen bei Münster. Das ist südlich von Münster. Und dann hat mein Vater berufsbedingt als Einkäufer von großen Lebensmittelketten ständig seinen Job gewechselt. Mhm. Und dann haben wir eine Zeit lang in Bad Hersfeld gewohnt, weil das so in der Mitte von Deutschland war. Das ist der einzige Grund, weshalb es Bad Hersfeld sein musste.
Ach so, damit der überall
hinkommt. Ja, damit das von ungefähr nach allen Richtungen gleich weit war. Da haben die so eine Zentrale gehabt von der Firma und dann war das irgendwie eine Idee, dass das da sein musste. Ja. Das Zonenrandgebiet Bad Hersfeld damals.
Ja, und da kommt man leicht
war aber ziemlich der Hund begraben, muss man sagen. Aber da habe ich Marburg kennengelernt, das ist die nächste Universität und da habe ich dann auch studiert. Letztlich dann. Und meine Eltern sind dann immer weiter umgezogen danach. Ah, ja. Die sind in Gärden gewesen, in wieder dann in Münster. Mein Vater hat dann in Remscheid gearbeitet, also immer irgendwie unterwegs. Und ich bin zum Beispiel in Hamburg geboren. Aber ich würde nicht sagen, dass ich Hamburger bin, weil ich habe da 2,5 Jahre oder 3 Jahre gelebt. Nur die ersten 3, da ist man nicht wirklich Hamburger, glaube ich. Und außerdem auf der falschen Seite von der Elbe. Also,
was würden Sie mit dem Begriff Heimat verbinden dann?
Ostwestfalen natürlich.
Ostwestfalen, da sind Sie heimisch geworden.
Ja, da bin ich ja jetzt ganz lange, viel länger auch und ist auch ganz bewusst, weil dieses nicht verwurzelt sein irgendwie mir in meiner Jugend gar nicht so gut gefallen hat. Das fand ich gar nicht so schön und war stressig. Und normal ist es ja so als aufstrebender junger Arzt, dass man dann seine Assistenzarztzeit hier macht und dann wechselt man an irgendeine Universität und macht dann Unizeit und dann findet man irgendwo an einer anderen Abteilung irgendwie eine Oberarztstelle möglicherweise und zieht dann auch um. Das hat mich nie wirklich gereizt. Ich habe mich dann immer gefragt, was ist denn schlecht an Bethel, dass du hier weg musst? Und auch, kann ich von meinem Chef noch was lernen oder eher nicht? Mhm. Und da war es immer so, dass ich gedacht habe, ich kann schon noch eine Menge lernen von dem, auch nach 20 Jahren.
Also das heißt, hat sie auch nie weggezogen? Also es wäre ja auch normal gewesen, dass sie vielleicht noch mal... Nee,
das hat mich nie weggezogen. Also war dann, wie ich dann so in der... so noch nicht leitender Oberarzt gab es dann auch Angebote, dass man hier und da hingehen kann. Es hat mich nicht so wahnsinnig gereizt. Meine Kinder waren dann so mitten in der Schule. Da habe ich so an meine eigene Schulzeit gedacht. Naja, ich würde eigentlich lieber meine Kinder ein bisschen sehen ab und zu und denen auch eine gleichmäßige Verwurzelung, ein soziales Umfeld zu geben. Ne? Ja, wir sind beide in Bethel zur Schule gegangen. Mhm. Fand ich total wichtig auch, dass sie in Bethel zur Schule gehen.
Was ist da für Sie
Menschen mit Einschränkungen kennenlernen, ja, sehen, dass man über den eigenen Tellerrand gucken muss, dass man auch ein bisschen schauen muss, dass anderen Leuten vielleicht auch nicht so gut geht, dass sie einen sozialen Grundgedanken entwickeln irgendwie. Das geht sehr viel besser vielleicht als an manchen anderen Schulen, die so ganz geradlinig Naturwissenschaft oder altsprachlich oder beides oder so orientiert sind. Das fanden meine Frau und ich das wichtig auch und hat auch funktioniert, muss man sagen. Hat in Bethel auch funktioniert.
Und wie viele Kinder haben Sie?
2.
Haben Sie an jemanden die Leidenschaft für die Medizin weitergegeben? Ist der Funke übergesprungen oder?
Also, mein Sohn hat eine ähnliche Schulzeit erlebt wie ich, hat im Rettungsdienst gearbeitet. Und hat gesagt, nein, das ist nichts für mich. Ich kann diese Verantwortung nicht tragen. Ich nehme zu viel davon mit nach Hause. Es belastet mich. Er ist ein sanftmütigerer Mensch als ich vielleicht. Mhm. Oder auch, keine Ahnung, wo das dran liegt.
Wobei, aber Sie wirken jetzt auch nicht unsanftmütig.
Ja, aber er hat gesagt, er schafft das nicht. Es ist tatsächlich schwer, dass man den Unterschied zwischen Empathie, also mitfühlendes Mitbetreuen und emotional ganz nah dran an dem Patienten, dass man da eine rote Linie ziehen muss. Sonst kann man insbesondere Neurochirurg nicht sein. Ja, man muss sehr empathisch sein. Man muss sehen, was für Ängste die Patienten haben. Man muss die auflösen, man muss denen helfen können. Ja, aber wenn man so unter Selbstaufgabe denen versucht zu helfen, dann kann man diese Arbeit nicht machen. Und er hat da im Rettungsdienst auch tatsächlich gesagt, da nehme ich zu viel mit nach Hause. Und der ist jetzt mit großer Freude in einem Biologielabor tätig. Also der studiert noch. Aber das macht ihm viel Spaß. Das ist ganz weit weg von Menschen. Ja, aber er hat hier zum Beispiel Schulpraktikum im Johanneskrankenhaus in der Mikrobiologie gemacht. Und das fand er toll eigentlich, fand er ganz schön. Und das macht er jetzt immer noch, 10 Jahre später.
Was haben Sie denn für sich für ein Rezept entwickelt, diesen Balanceakt hinzukriegen zwischen dieser großen Empathie, aber auch dieser roten Linie zu sagen, ich muss die Geschichten hier lassen.
Keine Ahnung, das ist so ein Prozess, den man so lernen muss. Also es ist schon so, meine Frau ist Anästhesistin, die hilft mir schon, weil ich das auch sagen kann. Ich kann sagen, mein Tag war schlecht. Ja, und dann versteht die das, weil die auch so Tage hat.
Ja.
Das hilft schon. Also das sind so die Strategien, die ich da habe, dass ich dann sage, okay, ich kann darüber reden und dieses ganz Unklare, was einen belasten kann manchmal, wo man gar nicht sagt, was hätte ich denn besser machen können oder was hätte ich anders machen können oder warum regt dich das jetzt so sehr auf? Das geht dann schon. Wenn man jemanden hat, der nicht gleich so den gleichen Tag, an dem gleichen Tag hatte,
ja,
dann wird's schwer, dann muss man einen Tag warten.
Und gibt's irgend sowas, wo Sie sagen, da bin ich völlig raus aus dieser Klinik und hab so ein Hobby etwas nur für mich? Also ich hatte mal einen Kollegen, der war ein seelsorglicher Kollege, für den war wichtig, nach so einer Kliniktag rausgehen und schwimmen und sich diesen ganzen Geschichten.
Ja, ich bin extrem wasserscheu, aber ich liebe es, auf dem Wasser zu sein.
Ah, ja.
Ich habe so ein ganz altes, kleines Boot und da kann ich das tatsächlich komplett vergessen. Da denke ich an irgendwas anderes.
Ja, und an welchem Gewässer hier? Bielefeld ist ja jetzt.
Nee,
auf der Luther werden Sie es nicht machen.
Ganz schwierig. Sneekermeer ist das in Holland.
Ah, ja.
Das ist so letztlich eigentlich das nächste etwas größere Wasser.
Ja.
Also so, Leute sagen dann Dümmer und Stein oder Meer, aber das ist schon sehr begrenzt, da muss man sagen. Ja, kann man auch, aber Das ist sehr abwechslungsreich. Das ist entspannt nicht.
Ja, ich weiß ja, dass noch jemand zu Ihrer Familie, wenn Sie das so sagen würden, gehört, weil wir uns ja manchmal treffen, wenn Sie mit Ihrem Weggefährten unterwegs sind, der eigentlich ein Vierbeiner ist, aber der ist nur ein Dreibeiner.
Ja, ja, unser Hund ist. Und wir haben irgendwann mal, haben wir gedacht, okay, die Kinder sollen auch Verantwortung lernen und so, was man so denkt als Eltern. Ne? Das wissen ja alle Eltern so nach einer Weile, dass das in der Weise nicht funktioniert. Aber wir haben eigentlich den Ansatz gehabt, wenn die Kinder in der Pubertät sind, dann sollen sie eine zu Hause jemanden haben, der sie stützt. Mhm. Also Papi ist nicht toll, Mami ist nicht toll, aber der Hund, der hält zu mir. Und seitdem haben wir diesen Hund. Mhm. Das hat total gut funktioniert, muss man sagen. Das hat, die Kinder lieben den beide sehr, diesen Hund. Dieser Hund ist auch ganz brav und
hat
ganz freundliches Tier.
Hat er sein viertes Bein irgendwann erst verloren?
Und er hat das vor 2 Jahren, hat er sich das Bein gebrochen.
Ah, ja.
Und das ist dann chirurgisch behandelt worden und nicht gut geheilt. Und dann, wir haben dann irgendwann gesagt, ja, was machen wir jetzt damit? Und haben sehr lange mit unserer Tierärztin gesprochen, die eigentlich der Meinung ist, dass man sowas nicht machen soll, zum Beispiel. Und dann hat sie gesagt, na ja, ich will ihn mal untersuchen, ob er denn sonst gesund ist und so. Und das war dann so. Sie ist ganz gesund. Sie ist jetzt 16 Jahre alt. Das ist also für einen Hund relativ alt schon. Und dann haben wir uns schlechten Gewissens dazu entschlossen, tatsächlich. Und rückblickend war das die absolut richtige Entscheidung. Dieser Hund ist aufgeblüht, der liebt das Leben, der läuft im Garten rum, der buddelt nach Mäusen mit einem Bein und so. Man denkt ja immer, es ist so eine verstümmelnde Maßnahme. Man darf aber nicht vergessen, es ist ein Tier, was nicht das emotionale Leiden hat bei einem Menschen, dem sowas passiert.
Mhm.
Das ist schon ein bisschen anders. Der hat das vergessen.
Mhm. Sind Sie eigentlich auch manchmal Seelsorger für Ihre Patienten? So ein bisschen?
Wenig, glaube ich. Weniger, als ich manchmal möchte.
Mhm. Ach, Sie würden gern mehr sein?
Ich würde mehr erklären wollen. Mhm. Ich würde mehr auffangen wollen. Das fällt sehr schwer, weil das zeitlich, man muss sich hinsetzen und muss zur Ruhe kommen und dann kann man damit anfangen. Und typischerweise klingelt dann mein Telefon. Das funktioniert dann normalerweise nicht. Aber dann ist es schon so, dass ich das versuche. Das geht mit Angehörigen manchmal etwas besser, weil die auch da nicht so emotional, aber die haben dann nicht Seelsorge, die haben dann mehr Erklärung. Auch ein bisschen Seelsorge bei Angehörigen von Intensivpatienten natürlich irgendwo. Aber ich habe auch ein gutes Verhältnis eigentlich zu unserem Krankenhaus, unserem Pastor, der uns sehr unterstützt. Und mit dem bin ich im Gespräch und der übernimmt dann diesen Teil oft auch mit mir zusammen, dass er dann wirklich die Seelsorge macht und ich versuche das Medizinische dann so ein bisschen einzuordnen. Das funktioniert gar nicht mehr so schlecht.
Mich würde noch interessieren, so der Blick, wenn man das so einfach sagen kann, das weiß ich gar nicht, gibt es in der Neurochirurgie so Entwicklungen jetzt auf die Zukunft gesehen, wo Sie sagen, da wird sich was entwickeln und da wird sich die Lage nochmal verändern und ist Ihnen das Arbeiten einfacher oder leichter, weiß ich nicht, machen, wie man es am besten nennt. Oder sagen Sie, wir sind jetzt schon auf einem guten Stand und das wird sich vielleicht verfeinern. Ich habe da wirklich null Ahnung, wie die Forschung da so unterwegs ist.
Ja, die Forschung ist bei der Nachbehandlung nach der Chirurgie.
Ah, ja.
Da gibt es sicherlich eine Menge Potenzial noch. muss man sagen. Wir verbessern auch immer weiter die Sicherheit. Da wird auch noch was passieren. Die Sicherheit für den Patienten bei der Operation. Das heißt, schonender operieren, aber gleichzeitig auch mehr machen zu können, ohne dass die befürchteten Ängste der Patienten dann unter Umständen zum Teil zum Tragen kommen. Ja, also, dass sie irgendwelche Lähmungen haben oder so oder Sprachstörung oder sowas, das kann man immer besser vermeiden. Da ist sicherlich noch Entwicklung, das geht noch besser. Und da wird noch was passieren. Aber ich glaube, so Riesensprünge werden da nicht passieren. Durch Antikörpertherapie vielleicht so ein bisschen, das ist ja jetzt überall in der Tumortherapie, wird es auch in der Neurochirurgie Möglichkeiten geben, aber ich glaube, den Chirurgen braucht man immer noch ein bisschen.
Zum Schluss würde mich nochmal interessieren, wenn Sie jetzt schon über 35 Jahre, wir haben ja ein Jubiläum zusammen gefeiert, das waren 35 Jahre, ne? Aber Sie jeden Morgen ins Klinikum fahren und nach Bethel, was macht Ihnen denn immer noch Freude?
Also ich finde Bethel toll, ja, also wie ich hier angefangen habe, fand ich Bethel ganz toll. Also so dieses Konzept, dass da Häuser sind. Also praktisch der erste Pflegeleiter auf der Station, wo ich gearbeitet habe, der ist dann in so ein Haus gegangen als Hausvater. Das habe ich nicht gekannt bis dahin. Ich habe auch nicht gekannt, wie es ist, wenn man in den Marktkauf geht und mit Bethelbewohnern einkaufen geht und sieht, wie nett die Kassiererin sagen, hast du das jetzt gegessen hier im Markt oder ist das nur, dass du das Richtige kaufst?
Ja.
Das fand ich toll.
Haben Sie noch mit Bethelgeld bezahlt? Oder
ich habe das nie gemacht, nein. Ich habe immer gedacht, man kriegt ein bisschen mehr Geld, wenn man Bethelgeld nimmt, aber irgendwie...
Wenn uns jemand hört, der mit da nichts anfangen kann, es gab oder gibt, ich weiß nicht, gibt es das noch?
Das gibt es noch. Das glaube ich, also nach meinem Kenntnisstand auch wieder neu in Euro. Es sind nicht nur Bethel-Mark, wie das früher waren, sondern es gibt jetzt Bethel-Euro tatsächlich. Und man kann, wenn man das möchte, sich auszahlen lassen. Und das ist auch eine tolle Sache, weil Menschen, die nicht so gut mit Geld umgehen können, vielleicht können nicht betrogen werden.
Ja.
Das ist ein großer Vorteil von diesem Bethelgeld. Also die können mit Bethelgeld bezahlen, aber klauen nützt nichts von denen. Oder wenn man die betrügen will um ihr mühsam erspartes Geld, das geht nicht so richtig, weil das ist klar, das ist Bethelgeld. Da können sie jetzt nicht mit in der Stadt einkaufen. Und aber allein so das Konzept, das fand ich ganz toll hier in Bethel, dass man so gemeinsam lebt, dass auf der Straße alle aufeinander aufpassen, Rücksichtnahme, Achtsamkeit und so. Das ist vor 40 oder 35 Jahren, wie ich hier angefangen habe, war das schon spürbar. Ja. Und das hat mich eigentlich immer fasziniert. Und eigentlich immer, dass ich in der Neurochirurgie noch was dazu lernen konnte.
Schön. Hans-Joachim Hoff, ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Schön, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Das war 24/7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.